Liebe Gemeinde, Hesekiel 1, unser Predigtext heute Morgen, hat eine interessante Wirkungsgeschichte. Der Schweizer Schriftsteller Erich von Däniken versuchte 1968, Hesekiel 1 für die These der Präastronautik zu verwerten. Präastronautik, das ist die Idee, dass Außerirdische vor langer Zeit die Erde besucht haben. Und dieser Erich von Däniken, der meinte, Hesekiel habe ein UFO gesehen, was er die Herrlichkeit des Herrn nennt, sei ein außerirdisches Raumschiff gewesen. Er ist dann mit dieser Idee umhergezogen und hat sie auch einem Ingenieur der NASA gesagt, einem Österreicher, Josef Blumrich, und der hielt das zuerst für Humbug, aber hat dann ein Fluggerät entwickelt, dass er aus dem Bericht aus unserem Predigtext Hesekiel 1 rekonstruiert hat. Und es entstand der sogenannte Hesekiel-Kopter. 1973 erschien dann Blumrichs Buch, also von diesem NASA-Ingenieur, das Buch The Spaceships of Ezekiel, Deutsch, da tat sich der Himmel auf. Übrigens ist Erich von Däniken bis heute unterwegs mit seiner Interpretation von Hesekiel 1. Ich habe das gesehen im Internet. Im Februar war er in der Schweiz zu einem Vortrag eingeladen mit dem Titel Ungelöste Rätsel der Vergangenheit. Und da stand dann in den Veranstaltungsinformationen Folgendes. Was eigentlich beschrieb der biblische Prophet Hesekiel im Alten Testament? Mit den verblüffenden Rekonstruktionen der NASA und modernster Computeranimation belegt Erich von Däniken, Hesekiel war Augenzeuge einer Raumschifflandung. Wir wollen jetzt genau hingucken, was da geschrieben steht. Es ist ja schon ein bisschen beschämend, dass Wissenschaftler diesen Text Hesekiel 1 schon genau unter die Lupe genommen haben, während meine Beobachtung eher so ist, dass Hesekiel 1 unter Christen und den christlichen Gemeinden eher unbekannt ist. Wir wollen uns heute Morgen die Mühe machen, das ganze Kapitel mal zu lesen. Sie haben auf Ihrem Gottesdienstzettel die Verse 4 bis 28 abgedruckt. Ich werde noch die Verse 1 bis 3 jetzt am Anfang mitlesen, damit wir sehen, in welchen Zusammenhang das eingebettet ist. Und dann noch kurz in der Einleitung darauf eingehen, zu welcher Zeit Hesekiel diese Erscheinung hat, an welchem Ort und wer Hesekiel war. Lassen Sie uns miteinander lesen, Hesekiel 1. Im 30. Jahr, am 5. Tage des 4. Monats, als ich, also Hesekiel, unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf und Gott zeigte mir Gesichte. Am 5. Tag des Monats, es war das 5. Jahr, nachdem der König Jojachin gefangen weggeführt war, da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester, im Lande der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer. Und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie glühendes Erz. Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten, die waren anzusehen wie Menschen. Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. Und ihre Beine standen gerade. Und ihre Füße waren wie Kalbfüße und glänzten wie blinkendes, glattes Kupfer. Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten. Die vier hatten Angesichter und Flügel. Ihre Flügel berührten einer den anderen. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen Vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Und ihre Gesichter und ihre Flügel waren nach oben hin getrennt. Je zwei Flügel berührten einander und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. Wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie. Sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Und in der Mitte zwischen den Gestalten sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen und wie Fackeln, die zwischen den Gestalten hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. Und die Gestalten liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. Als ich die Gestalten sah, siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren vier Angesichtern. Die Räder waren anzuschauen wie ein Türkis und waren alle vier gleich. Und sie waren so gemacht, dass ein Rad im anderen war. Nach allen vier Seiten konnten sie gehen, sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Und ihre Felgen waren hoch und furchtgebietend und sie waren voller Augen ringsum bei allen Vieren. Und wenn die Gestalten gingen, so gingen auch die Räder mit. Und wenn die Gestalten sich von der Erde emporhoben, so hoben die Räder sich auch empor. Wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie. Und die Räder hoben sich mit ihnen empor. Denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. Wenn sie gingen, so gingen diese auch. Wenn sie standen, so standen diese auch. Und wenn sie sich emporhoben von der Erde, so hoben sich auch die Räder mit ihnen empor. Denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. Aber über den Häuptern der Gestalten war es wie eine Himmelsfeste, wie ein Kristall, unheimlich anzusehen, oben über ihren Häuptern ausgebreitet. Das unter der Feste ihre Flügel gerade ausgestreckt und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Und wenn sie gingen, hörte ich ihre Flügel rauschen wie große Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, ein Getöse wie in einem Heerlager. Wenn sie aber stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen. Und es kam eine Stimme von oberhalb der Himmelsfeste, die über ihren Häuptern war. Wenn sie stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen. Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Und ich sah, und es war wie glühendes Erz, wie Feuer innerhalb ringsum, aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften. Und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. Amen. Damit das Ganze nicht romantisch und märchenhaft wirkt, nennt Hesekiel in den ersten drei Versen seine gewöhnlichen Verhältnisse, unter denen er die Herrlichkeit des Herrn erblickt. Und darum könnte man dieses Kapitel so gliedern, die Verse 1 bis 3, die gewöhnlichen Verhältnisse Hesekiels, und dann die Verse 4 bis 28, die ungewöhnliche Verherrlichung Gottes. Die gewöhnlichen Verhältnisse Hesekiels stehen gegenüber der ungewöhnlichen Verherrlichung Gottes. Und in den Versen 1 bis 3, da verrät uns Hesekiel etwas über seine Zeit, über seinen Ort, also Hesekiels Zeit, Hesekiels Ort und Hesekiels Person. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, das wäre nochmal eine Predigt für sich, diese Verse 1 bis 3. Aber es ist interessant, dass er uns sagt, die Herrlichkeit Gottes kommt in seine gewöhnlichen Verhältnisse, in seine Niedrigkeit. So war es ja auch damals, als der Apostel Johannes schreibt und wir sahen seine Herrlichkeit, das Wort ward Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Da hat er die Herrlichkeit Jesu gemeint, wie sie die Apostel gesehen haben, in den Zeichen und Wundern, in seiner Predigt, auch in seinem Leidensweg. Und sie ist erschienen in einem konkreten Rahmen. Gottes Handeln ist immer konkret, es hat immer einen Rahmen. Er verherrlicht sich in unseren gewöhnlichen Verhältnissen. Das steht am Anfang. Und Hesekiel sagt uns dann etwas zu seiner Zeit. Das beginnt ja etwas merkwürdig. Es fängt so an im 30. Jahr und es fehlt der Bezug, es wird nicht gesagt im 30. Jahr von irgendeinem König. Deswegen haben manche gedacht, Hesekiel meint hier sein eigenes Alter. Als er 30 Jahre alt war, ist es passiert. Andere haben gedacht, nein, die 30 Jahre beziehen sich auf den Anfang der Herrschaft Nabopolassars. Das ist der Vater von Nebukadnezar. Der hat angefangen, Babylonien zur Weltmacht werden zu lassen durch seine Eroberungen. Und es wird dann angenommen, diese 30 Jahre beziehen sich auf den Anfang, als eben das babylonische Weltreich emporstieg unter Nabopolassar und später dann eben unter Nebukadnezar. Und das würde sich dann beziehen auf das Jahr 625. Hesekiel sagt dann in Vers 2 noch die Zählweise seines eigenen Landes. Er sagt, es ist das fünfte Jahr von Jojachins Gefangennahme. Also ich denke, es ist sehr gut möglich, hier anzunehmen, die 30 Jahre beziehen sich auf 625. Hesekiel ist gefangen und er orientiert sich an der Zeitrechnung des Landes, in dem er sich befindet, nämlich in Babylon. So wie wir ja auch, wenn wir im Urlaub sind, dann nicht sagen, ja, in Deutschland ist es so und so viel Uhr, sondern wir gehen dann von der Uhrzeit aus vor Ort. Und so vielleicht gegenübergestellt dann in Vers 2 die Zeitrechnung der Israeliten. Es ist das fünfte Jahr von Jojachins Gefangennahme. Übrigens, das 30. Jahr ist vielleicht deshalb auch unbestimmt gelassen, weil Hesekiel sich auch erinnert, dass vor 30 Jahren diese Reformation unter Josia stattfand, wo das Gesetz neu entdeckt wurde und wo eine Umkehrbewegung in Israel stattfand. Vielleicht deshalb, um es offen zu lassen, dass 30 Jahre, das 30. Jahr auf zwei unterschiedliche Ereignisse deutet. Dass dann Hesekiel sagt, im vierten Monat, am fünften Tag, deutet auch nochmal auf eine allgemein bekannte Ära hin. Er würde wahrscheinlich nicht so sprechen, wenn er sein Lebensjahr meinte und dann sagen, im vierten Monat, am fünften Tag, sondern bezieht sich wahrscheinlich mit den 30 Jahren auf etwas Allgemeines in der Zeitrechnung. Und dann ist eben interessant, dass Gott so lange die Israeliten ohne Propheten ließ, eben an dieser Stelle, in dieser jüdischen Kolonie. Hesekiel sagt uns etwas über den Ort. Der Fluss Kebar befindet sich im Norden Babels. In Kapitel 3 erfahren wir dann, es ist genauer der Ort Tel Abib, in dem Hesekiel sich niedergelassen hat und auch ein eigenes Haus hat. Hesekiel war auch verheiratet. Das erfahren wir auch beim Propheten Hesekiel dann später erst in Kapitel 24. Hesekiel hat ja 48 Kapitel. Und wo spricht Hesekiel von seiner besseren Hälfte? In Kapitel 24. Kann man sich gut merken. Es ist eben interessant, Gott ließ sie so lange ohne Propheten. Erst im fünften Jahr spricht er wieder zu ihnen. Man könnte sagen, als ihnen bewusst war oder als sie vielleicht Sehnsucht hatten nach der Stimme Gottes, und dann tritt Hesekiel auf und Gott beruft diesen Priester zum Propheten. Er war ein Mitgefangener. Es ist auch interessant, da zu sehen, dass Gottes Kinder immer wieder das Schicksal, die Unglücke, die Gerichte, die über diese Welt hereinbrechen, die Gott über diese Welt bringt, dass er es miterleidet als ein Gerechter. Und Gott benutzt ihn dann unter seinen Leidensgenossen, um ihnen Gottes Wort zu sagen. Es ist ja klar, dass sie sich am besten unterrichten lassen von einem, der ihren Kummer aus eigener Erfahrung kennt. Und dann ist auch interessant, dass Gott spricht außerhalb von Israel, eben in der heidnischen Welt am Fluss Kebar in Babylon im Norden. Also Daniel ist ja am Hof, er ist ja in der Hauptstadt der Prophet. Jeremia ist noch in Jerusalem und ist dort Gottes Zeuge. Und Hesekiel ist jetzt in dieser jüdischen Kolonie am Ort Tel Abib am Fluss Kebar. Überall hat Gott seine Leute, überall können wir in Gemeinschaft mit ihm treten, verrät uns diese Ortsangabe noch. Aber ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu viel mache in der Einleitung. Dann ist eben noch davon die Rede, wie diese Vision eingeleitet wird in Vers 4. Und da kommen wir ja jetzt schon auch zu unserem Predigttext. Also es ist ja so, ich habe da eine Predigtreihe angefangen in meiner neuen Gemeinde und habe dann natürlich ein bisschen mehr Zeit, wie ich jetzt hier habe. Also, weil ich zwei Sonntage habe, nicht falsch verstehen. Sonst genieße ich das, dass ich hier Zeit habe und dass niemand auf die Uhr guckt, glaube ich. Fangen wir jetzt an mit unserem Predigttext. Das war jetzt eine unsystematische Einleitung. Vielleicht kann man das noch herauslöschen aus der Ausnahme. Also Hesekiel sieht da einen Wirbelwind. der eine große Wolke herbeiführt in Vers 4. Es ist interessant, in Vers 3 haben wir noch gelesen, die Hand des Herrn kommt über ihn. Das ist der Geist des Herrn und das Ergebnis davon ist dann, und ich sah, Gottes Geist öffnet Hesekiel die Augen. Gottes Hand öffnet ihm die Augen, öffnet ihm die Ohren, öffnet ihm das Herz für das, was er jetzt zu sehen bekommt von Gott. Also es ist immer Gottes Macht im Spiel. Wenn wir Gottes Wort verkündigen und es trifft jemanden ins Herz, dann ist die Hand des Herrn über ihn gekommen, dann hat Gottes Geist es in ihm bewirkt, dass er sehen konnte, dass er erkennen konnte, dass er bereit ist, Gottes Wort sich unterzuordnen. Und Hesekiel sieht dann eben diesen Wirbelwind, der eine große Wolke herbeiführt, und diese Wolke ist wie ein Fahrzeug, wie die Hülle von Gottes Herrlichkeit. Das wäre zu viel für uns, die Herrlichkeit Gottes, und deswegen ist sie gekleidet in dieser Wolke, damit Hesekiel diese Herrlichkeit Gottes erkennen kann und dabei nicht vergeht. Und mitten in der Wolke brennt ein Feuer, lesen wir, und die Wolke ist umgeben von einem Glanz. Wenn Gott seinen Zorn als Feuer darstellt, dann erscheint trotzdem ein Glanz darüber. Und das will uns sagen, wenn Gott handelt durch Gericht, dann ist das Gericht immer nur eine Etappe, ein Etappenziel sozusagen oder ein Mittel, um zum Glanz zu kommen. Gottes Volk soll ein Licht werden unter den Völkern. Und dazu ist es eben dann notwendig, dass Gott auch Sünde richtet und sein Volk reinigt und läutert. Aber am Ende soll der Glanz stehen. Das ist die Wolke, in der das Feuer brennt, und die ist umgeben von einem Glanz. Und mitten aus dem Feuer, das wie glühendes Erz aussieht, sieht Hesekiel vier lebendige Wesen. Und nun wissen wir, dass Engel unsichtbar sind, die können nicht gesehen werden, weil sie Geister sind, aber Gott gibt ihnen dann und wann Menschengestalt, damit wir mit der Welt der Engel vertraut werden können. Und um Hesekiel jetzt eben ganz speziell mit der Welt der Engel vertraut zu machen. Und sie kommen aus der Mitte des Feuers, das heißt, sie stammen von Gott ab, diese vier lebendigen Wesen. Ihre Herrlichkeit ist ein Strahl seiner Herrlichkeit. In Kapitel 10 sagt Hesekiel dann selbst, dass es sich bei diesen Engeln, bei diesen vier lebendigen Wesen um Cherubim handelt. Wir haben das auch gerade gesungen in dem Lied, Gott ist gegenwärtig, dass Gott sich dienen lässt von Cherubim, von diesen Engeln. Cherubim tauchen in der Bibel zum ersten Mal wo auf? In der Paradiesgeschichte. Sie bewachen dort nach dem Sündenfall den Weg zum Baum des Lebens. Dann tauchen sie wieder auf bei der Bundeslade und im Tempel. Allerdings haben sie dort nur ein Gesicht und zwei Flügel. Und die Cherubim, die Hesekiel sieht, die haben ja vier Gesichter und vier Flügel. Und Cherubim gehören auch zu den Titeln, mit denen Gott angebetet wird im Alten Testament. Ich möchte Sie da an zwei Stellen erinnern. Einmal betet Hiskia folgendes Gebet. Er sagt, Herr, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst. Das ist ja auch hier die räumliche Sicht, die uns Hesekiel präsentiert. Die Cherubim und oberhalb der Thron, auf dem der Menschensohn sitzt. Herr, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, über deinen Dienern, über diesen Engeln. Oder Asaph betet einmal in Psalm 80, erscheine Gott, der du thronst über den Cherubim. Also Cherubim werden auch als Titel verwendet im Alten Testament. Eben als Titel, für wenn Gott angebetet wird. Und wir haben in der Lesung gehört, dass Johannes berichtet, dass sie den innersten Kreis um Gottes Thron bilden. Da ist auch wieder von diesen Cherubim, von diesen lebendigen, von diesen himmlischen Wesen die Rede in Offenbarung 4. Und da wird gesagt in der Offenbarung, dass diese Cherubim Tag und Nacht ohne Aufhören Gott anbeten. Und es wird weiter gesagt in der Offenbarung, dass sie zu allem Lobgesang der Schöpfung Amen sagen und dass sie auch das Gericht Gottes regeln. Das ist die Aufgabe der Cherubim. Wir wollen uns jetzt mal in Unterpunkten kurz angucken. Also wir sind jetzt schon beim ersten Punkt, das habe ich auch ganz vergessen. Gottes Diener. Also wir haben diese grobe Gliederung in die gewöhnlichen Verhältnisse Hesekiels, Vers 1 bis 3, und dann die ungewöhnliche Verherrlichung Gottes, Verse 4 bis 28. Und der erste Punkt, uns werden diese Cherubim, diese Diener Gottes, diese Engel Gottes dargestellt, erstens Gottes Diener. Und wir wollen uns jetzt in Unterpunkten angucken, wie sie hier beschrieben werden, was sie charakterisiert. Und das ist als erstes, wir erfahren etwas über ihre Natur. Das ist sozusagen dann 2, 1. Nee, 2:1:1, wenn Sie so wollen. Also, oh weh. Wir erfahren hier etwas über ihre Natur, dass sie lebendige Wesen sind. Das heißt, sie sind Geschöpfe Gottes. Sie haben kein Leben in und aus sich selbst, sondern sie erhalten es von dem, der die Quelle des Lebens ist. Und sie sind lebendig im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie sterben niemals. Das sagt Jesus einmal über die Engel. Er sagt in Lukas 20, Vers 36, sie, und er spricht da von denen, die auferstanden sind, sie, nämlich die, die auferstanden sind, können hinfort auch nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Er möchte sagen, die, die auferstanden sind, denen, die haben die Natur der Engel, dass sie unsterblich sind. Also Engel sind ihrer Natur nach lebendige Wesen. Sie sind Geschöpfe Gottes und leben ewig. Das ist ihre Natur. Und dann ihre Zahl, das wäre das Zweite, was wir hier sehen. Sie sind vier. Das passt einmal zu den vier Gesichtern, aber sie müssen deshalb nicht notwendigerweise vier sein. Ich denke, vier deutet an, dass sie in alle vier Himmelsrichtungen gesandt sind. Gottes Reich ist universal und es reicht bis in alle Teile der Erde hin. Und er sendet überall hin seine Boten, seine Engel, seine Cherubim. Vier, das ist die Zahl der Cherubim. Sie sind für das ganze Reich Gottes in allen Teilen der Erde zuständig. Dann ihre Gestalt. Es wird gesagt, sie gleichen Menschen in ihrer Gestalt. Sie haben eine Menschengestalt. Das heißt, sie sind vernünftig, sie sind intelligent, sie können reflektieren und prüfen. Ist euch aufgefallen, ist Ihnen aufgefallen, dass wir hier kein genaues Bild uns von ihnen machen können? Hesekiel benutzt mindestens 25 Mal in unserem Text das Wort etwas wie oder wie das Aussehen von. Er kann das nur andeuten. Er versucht mit den Vergleichen, die anhand von Dingen, die uns bekannt sind, etwas zu beschreiben, das unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Sie haben Menschengestalt, das heißt auch, sie sind für die Menschen da. Das möchte Gott uns damit sagen. Diese Cherubim sind für die Menschen da, seine Engel, sie dienen den Menschen. Und Gott bringt seine Liebe dadurch zum Ausdruck, dass er die Engel hier in Menschengestalt erscheinen lässt, so wie er seine Liebe dann darin zum Ausdruck bringt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, diese Gestalt annimmt, diese Menschengestalt, um uns seine Liebe zu zeigen. Ihre Natur, ihre Zahl, ihre Gestalt, dann ihre Gesichter. Jeder Cherub hat vier Gesichter, sagt Hesekiel. Wir haben in der Lesung gehört, in Offenbarung 4, da hat jeder Cherub nur ein Gesicht. Und zwar entweder ein Menschengesicht, entweder ein Löwengesicht, ein Stiergesicht oder ein Adlergesicht. Und hier in der Vision von Hesekiel hat jeder Cherub diese vier Gesichter. Was möchte Gott uns damit sagen? Er möchte uns damit sagen, dass alle Engel dieselben Qualifikationen haben. Alle Engel haben dieselben Qualifikationen. Die Cherubim haben die Einsicht eines Menschen, das ist das Menschengesicht. Und sie ähneln dem Menschen auch in Zartheit und Menschlichkeit. Aber sie haben auch ein Löwengesicht, das heißt, sie übertreffen den Menschen in Stärke und Mut. Darum haben sie auch noch dieses Löwengesicht. Darin übertreffen sie den Menschen, deswegen werden sie mit einem Löwen verglichen. Sie haben Stärke und Mut wie ein Löwe. Und dann wird hier ein Stiergesicht uns gezeigt. Ein Stier steht für Fleiß und Geduld und Ausdauer, für unermüdliche Erfüllung der Arbeit. Das gehört auch zu den Engeln und darin übertreffen sie den Menschen. Deswegen haben sie nicht nur ein Menschengesicht, sondern auch ein Löwengesicht und ein Stiergesicht. Und dann noch das Letzte, sie haben auch ein Adlergesicht. Denn der Adler übertrifft den Menschen in Schnelligkeit und in seiner alles durchdringenden Sicht. Darum tragen die Engel, die die Dinge droben suchen und weit in göttliche Geheimnisse hineinsehen, das Gesicht eines fliegenden Adlers. Und in Vers 11 erfahren wir, dass diese Gesichter nach oben hin getrennt sind. Das heißt, also es handelt sich hier nicht so um Janusgesichter an einem Kopf, also dass hier ein Kopf sich vorzustellen wäre und da sind vier Gesichter dran, sondern um vier Gesichter, die an vier Köpfen sitzen, an vier Hälsen. So muss man sich das vorstellen, wenn es in Vers 11 heißt, die Gesichter waren nach oben hin getrennt. Das sind ihre Gesichter. Also wir haben jetzt gesehen, ihre Natur, ihre Zahl, ihre Gestalt, ihre Gesichter und jetzt ihre Flügel. Was ist mit ihren Flügeln? Sie haben also nicht nur vier Gesichter, sondern auch vier Flügel. Flügel stehen in der Bibel für die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden. Und es ist interessant, wie Hesekiel diese Anordnung der Flügel beschreibt. Er sagt in Vers 9 und in Vers 11, ihre Flügel berührten einer den anderen. Das heißt, sie verwenden ihre Flügel nicht, um in einen Wettstreit zu treten, so wie manche Vögel es tun, sondern ihre Flügel waren verbunden als Zeichen ihrer perfekten Einheit und Einmütigkeit. Sie berührten einer den anderen. Dann heißt es, ihre Flügel waren nach oben ausgestreckt in Vers 23. Das heißt, sie waren bereit zum Gebrauch. Sie waren nicht zusammengeklappt, sondern die leiseste Andeutung von Gottes Willen hat sie in die Lage versetzt, sofort loszugehen. Und sie mussten sich nicht erst bereit machen, sondern sie waren sofort auf den Flügeln, wenn ihr so wollt. Und dann steht hier, dass ihre Flügel dazu verwendet wurden, zwei davon, um ihren Körper zu bedecken, und zwei waren eben nach oben hin ausgestreckt. Dass sie ihren Körper bedecken, bedeutet, wir sollen uns nicht länger Gedanken machen, einmal über ihr Aussehen. Das ist nicht so wichtig, wir sollen da nicht spekulieren, wie ihr Körper aussah, es bedeckt. Und natürlich, im Blick auf Gott, weisen sie uns damit an, wenn wir vor Gott stehen wollen und vor Gott kommen, dann sollen wir darauf achten, dass wir nicht nackt und bloß sind, sondern dass wir in Christi Gerechtigkeit gekleidet sind, dass wir seine Vergebung in Anspruch nehmen, damit wir nicht in der Schande unserer Sünde vor Gott erscheinen. Das waren ihre Gesichter und dann ihre Flügel in Vers 7 heißt es, und ihre Beine standen gerade. Das heißt, sie stehen fest und sicher. Keine Last des Dienstes konnte ihre Beine unter ihnen krümmen. Nächstes Wochenende ist ja eine Hochzeit. Im Hohen Lied sagt Sulamit mal von ihrem Liebsten, seine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. So bewundert sie ihren Liebsten, die Sulamit. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Das trifft auch hier auf die Beine der Engel zu. Die stehen fest auf dem Boden. Kalbfüße, so werden sie verglichen. Das heißt auch, sie sind schnell in ihrer Bewegung. Und dann wird noch gesagt, ihre Füße glänzten wie blinkendes, glattes Kupfer. Das heißt, jeder ihrer Schritte ist herrlich. Jeder ihrer Schritte symbolisiert auch die Herrlichkeit Gottes, von dem sie abstammen, von dem sie gesandt sind. Ihre Füße, also wir haben jetzt gesehen, ihre Natur, ihre Zahl, ihre Gestalt, ihre Gesichter, ihre Flügel, ihre Füße und jetzt ihre Hände. Ihre Hände, Vers 8, und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten. Also sie hatten einen Arm und eine Hand unter jedem Flügel. Das heißt, sie können mit ihren Flügeln nicht nur schnell überall hinkommen und alle Hindernisse überwinden, sondern sie sind auch ausgestattet mit Händen zur Handlung. Wisst ihr, es gibt ja viele Leute, die sind schnell, irgendwo hinzukommen, aber sind dann nicht aktiv. Sie beeilen sich wegen irgendeiner Sache, aber sie bringen nichts zu Ende. Das ist bei den Cherubim nicht so, bei den Dienern Gottes. Sie haben Flügel und Menschenhände. Und Menschenhände, das symbolisiert auch, wenn sie etwas tun und anpacken, dann sind sie genau, dann arbeiten sie genau und das Werk ihrer Hände ist schön. So wie Gott einmal oder von Gott gesagt wird, die Himmel sind seiner Hände Werk. Ihre Hände waren unter ihren Flügeln, das heißt auch ihre Tätigkeit, die Tätigkeit der Engel ist eine geheime Sache. Und ihr Werk wird in einer unsichtbaren Weise fortgesetzt. Es ist verborgen unter den Flügeln. Also Gott stattet seine Diener aus, seine himmlischen Diener, mit Flügeln, dass sie überall hinkommen und gibt ihnen eben auch Hände an allen vier Seiten, damit sie etwas Nützliches tun können, eben das, was die Pflicht vor Ort erfordert. Und dann noch das Letzte, das ist also dann das Achte, erfahren wir noch etwas über ihre Bewegungen. Und das ist auch sehr interessant, es wird hier auch wiederholt gesagt, es wird hier gesagt in Vers 9 und Vers 12, dass es für diese Engel kein Glück ist, still zu sitzen, sondern dass die immer in Bewegung sind. immer gut beschäftigt. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter, wird gesagt. Das heißt, sie gehen immer geradeaus, jeder in seiner Aufgabe, jeder Cherub in seiner Aufgabe. Da muss nicht einer stillstehen, weil er nicht weiß, was zu tun ist, sondern jeder von denen weiß, was er zu tun hat und wie er es zu tun hat. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. Das heißt auch, sie gehen gleichmäßig und ausdauernd in ihrer Arbeit voran. Sie weichen nicht davon ab, sie schwanken nicht. Sie bewegen sich auf einer geraden Linie. Sie nehmen immer den kürzesten Weg zur Arbeit und verlieren keine Zeit. Und natürlich ist es auch darauf zurückzuführen, dass sie eben vier Gesichter haben und sich deshalb dann nicht umwenden müssen und immer gerade gehen können. Aber hier heißt es ja, sie brauchen sich im Gehen nicht umzuwenden. Das bedeutet auch, sie machen keine Fehler. Sie müssen nicht irgendwas korrigieren, was sie gemacht haben. Sie müssen sich nicht umwenden, um etwas zu berichtigen. Und sie sind völlig überzeugt auch, dass ihnen nichts entgeht, wenn sie den Willen des Herrn tun. Sie haben nicht Angst, ach, ich muss mal nach rechts oder links gucken. Was gibt es da zu sehen? Was könnte ich da verpassen, wenn ich jetzt nur schnurstracks den Auftrag meines Herrn ausführe? Nein, sie drehen sich weder nach rechts noch nach links. Sie lassen sich durch nichts ablenken. Vers 12 heißt es, wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie. Wir als Kinder Gottes werden ja auch vom Heiligen Geist getrieben und geführt, aber es ist unsere Last, dass der Geist willig ist, aber das Fleisch schwach. Das ist der Grund, warum unser Fleisch nicht Schritt halten kann mit dem Geist und dass wir dann oft das Gute, das wir tun wollen, nicht tun. Bei den Engeln gibt es das nicht. Sie haben einen geistlichen Leib. Da stimmt die Bewegung des Körpers mit der Bewegung des Geistes überein. Und in Vers 13 erfahren wir dann noch etwas über ihre Aufgabe. Da ist von feurigen Kohlen die Rede. Vers 13, und in der Mitte zwischen den Gestalten sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen. Die feurigen Kohlen sind Symbol des Gerichtes. Also diese Cherubim sind eben auch Gerichtswerkzeuge. Und dann sieht Hesekiel noch Fackeln, die zwischen den Gestalten hin und her fahren. Diese Fackeln sind dazu da, um diese ganze Szene zu erleuchten, um Hesekiel den Dienst der Engel zu zeigen, um ihm ihre Charakteristika zu zeigen. Ihr Dienst ist wie ein verzehrendes Feuer für Gottes Feinde und wie ein freudiges Licht für seine Kinder. Also wenn die Feinde Gottes sehen, dass diese Cherubim zu ihrem Gericht da sind und sie wegen ihrer Sünde strafen, dann ist es erschreckend. Aber für die Kinder Gottes ist es wie, wenn Fackeln zeigen, aha, Gott sitzt im Regiment, er hat seine Diener ausgesandt an alle Orte, das ist ihre Zahl, an alle Orte, vier in alle Himmelsrichtungen, um seinen Kindern, um seinen Gläubigen zu dienen. Vers 13 endet dann mit den Worten, das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. Es wird dann auch in Vers 14 gesagt, und die Gestalten liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. Das heißt, diese Cherubim, diese Diener Gottes, die beeilen sich. Sie sind in ihren Bewegungen so schnell wie Blitze. Und das heißt einmal, wenn sie einen Auftrag erhalten haben von Gott, dann gehen sie so schnell los wie ein Blitz. Aber auch das andere, sie kommen wieder so schnell zurück wie ein Blitz. Sie beeilen sich zurückzukommen. Sie wollen sich nicht länger in dieser Welt aufhalten, sondern sie kommen zu Gott zurück. Machen wir es doch genauso am Ende eines jeden Tages, dass wir nicht in unserer Lage, in unserer Situation stecken bleiben, sondern wie ein Blitz zu Gott zurückkommen, zu unserem Ruheort und Zentrum und uns von ihm dann leiten lassen für den nächsten Tag und aussenden lassen am nächsten Tag. Das ist das Erste, Gottes Diener. Und dann sehen wir ein Zweites in unserem Text, also bei der ungewöhnlichen Verherrlichung Gottes, Gottes Dienst. Gottes Diener und dann Gottes Dienst. Nach Gottes Dienern zieht nämlich Hesekiel Gottes Dienst. Das gehört ja zusammen. Wenn Gottes Diener, wenn die Cherubim, wenn die Engel in Aktion sind, dann geschieht was? Dann geschieht Gottes Dienst. Und Hesekiel sieht es illustriert durch riesige Räder, heißt es in Vers 18. Neben den himmlischen Dienern sieht er riesige Räder, die bis auf die Erde reichen. Und diese Räder, die stehen für die Umsetzung von Gottes Plan auf der Erde. Für Gottes Dienst auf Erden, wenn ihr so wollt. Die Räder, die sagen uns zunächst, Gott ist nicht statisch. Wir denken ja manchmal, es passiert gerade nichts. Und so wird ja auch manchmal gebetet in den Psalmen: Herr, erhebe dich, steh auf, wach auf. Wir denken manchmal, es passiert nichts, aber Gott ist die ganze Zeit am Wirken. Er bewegt sich beständig mit seinem Volk, mit seinen Kindern auf ein Ziel zu. Das wird mit diesen Rädern veranschaulicht. Und jetzt ist auch wieder ganz interessant, wie diese Räder beschrieben werden hier. In Vers 16 heißt es, diese Räder waren anzuschauen wie ein Türkis. Warum Türkis? Was soll diese Farbe Meergrün hier? Warum erscheint Gottes Plan und seine Umsetzung hier auf Erden in der Farbe Türkis? Nun, ich denke deshalb, weil wir nur Teile von Gottes Weg sehen und alles darüber hinaus für uns blau aussieht, wie das Meer oder wie die Luft. Wir können nicht herausfinden, was Gott von Anfang bis zum Ende tut, sagt auch mal heißt es mal in Prediger 3, Vers 11. Es ist weit über unseren Horizont hinaus. Gottes Plan und seine Umsetzung ist wie Meergrün. Wir sehen nur einen Teil davon. Und dann heißt es in Vers 16, sie waren alle vier gleich, alle vier Räder sehen gleich aus, als ob sie eins wären. Und damit wird gesagt, verschiedene Ereignisse in Gottes Plan tragen zu ein und derselben Sache bei und geschehen in ein und derselben Absicht. Ein Ereignis in Gottes Plan ist wie das andere. Und dann sieht Hesekiel, dass Gottes Plan verschachtelt ist. Und das wird angedeutet in Vers 16, wo es heißt, die Räder waren so gemacht, dass ein Rad im anderen war. Das ist doch interessant. Räder in Rädern. Das heißt, es greifen Ereignisse in Gottes Plan ineinander. Wir merken das oft nicht. Wir denken, das, was uns gerade passiert, das hat vor allem was mit uns zu tun. Und wir sehen oft nicht, dass dadurch, was Gott an uns tut, dass er dadurch auch ein anderes Geschehen vorantreibt, dass alles zusammenwirkt zu einem Ziel, dass Gottes Absichten sich erfüllen. Nehmen wir mal das Beispiel von einer Kirchturmuhr. Wenn wir eine Kirchturmuhr von innen angucken, vom Inneren des Kirchturms, dann sehen wir da verschiedene Räder. Und die greifen ineinander und ein Rad geht in die eine Richtung und das andere in die andere, in die entgegengesetzte Richtung. Und wir können uns keinen Reim auf das Ganze machen. Und doch muss jedes Rad in die Richtung laufen, in die es läuft, damit die Zeiger so laufen, wie sie laufen. Und dass sie genauso schnell laufen, wie sie laufen. Wir fragen uns manchmal, wie kann das, was uns passiert, mit Gottes Plan übereinstimmen? Und hier wird uns gesagt, es sind Räder in Rädern. Gottes Plan ist verschachtelt und das, was an uns geschieht, hat wieder Auswirkungen auch für andere. Und wir laufen damit auf ein Ziel zu, dass Gottes Plan, dass Gottes Absichten sich erfüllen. Eine ganz schöne Veranschaulichung dieses Rades im Rad ist die Geschichte von Josef. Und zwar, ich meine den Sohn von Jakob im Alten Testament. Da denkt man auch, wie kann das sein, dass dem Mann, dem schon gesagt wird in diesem Traum, dass einmal der Vater vor ihm niederknien wird, wie kann der dann ins Gefängnis und so weiter, diese ganze Geschichte mit den Gegenteilen, wie kann das zu diesem Ziel führen? Und hier sehen wir, hier greifen Räder in Räder. Es ist manchmal schwierig für uns und wir denken, es passt nicht zu Gottes Plan, aber denken wir daran, was Jesus zu Petrus einmal sagte in Johannes 13, Vers 7, wo er sagt, ja, wie kannst du mir die Füße waschen? Dann sagt Jesus zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. So ist es auch mit der Umsetzung von Gottes Plan. Wir verstehen es oft nicht, aber wir werden es hernach erfahren, dass alles seinen Sinn hatte. Und dann wird von den Rädern gesagt in Vers 17, nach allen vier Seiten konnten sie gehen. Das sagt auch nochmal, Gottes Dienst auf Erden, die Umsetzung seines Planes geschieht in allen Teilen der Erde. Sie können überall hin in alle Himmelsrichtungen. Die Diener Gottes und der Dienst Gottes geschieht überall. Und dann heißt es auch wieder, wie von den Engeln in Vers 17, sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. So, das gilt eben auch für die Räder. Gottes Plan wird beständig und regelmäßig und konstant umgesetzt. Da geschieht nie was Verkehrtes und deswegen muss auch keine Korrektur erfolgen. Und warum ist es so? Warum passiert nie etwas Verkehrtes bei der Umsetzung von Gottes Plan? Weil, es wird gesagt, der Geist war in den Rädern. Der ist nicht nur in den Engeln, sondern der ist auch in den Rädern. In Vers 18 heißt es dann, die Felgen, also das Innere von diesen Rädern, waren so hoch, dass sie furchterregend waren. Sie waren von gewaltigem Umfang, dass Hesekiel Angst hatte, sie anzuschauen. Und wisst ihr, das passt sehr gut zu dieser Auslegung, dass die Räder für die Umsetzung von Gottes Plan stehen. Denn Gottes Gedanken sind so hoch und so tief. Die Reichweite seiner Planung, die ist furchterregend. Paulus sagt es einmal im Blick auf Israel in Römer 11. Er sagt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Hesekiel würde sagen, ich bekomme es mit der Angst zu tun, wenn ich diese Räder sehe, die auf die Erde greifen und von Gott herkommen, von seiner Planung, die bis in den Himmel reichen. Und der Plan, der setzt sich auf Erden kontinuierlich um, ohne dass da eine Berichtigung notwendig wäre. Und er hat alles im Voraus geplant. Er weiß alles, dafür steht dann auch diese, dafür stehen diese Augen. Die Felgen der Räder haben Augen, lesen wir hier. Augen stehen ja für Erkenntnis, für Wissen. Und das will uns sagen, Gott weiß alles. Gott weiß alles. Er beurteilt alles richtig. Alles, was Gott tut, der Dienst, der auf Erden geschieht, die Umsetzung seines Planes, die geschieht in vollkommenem Wissen. Wir können uns viel nicht erklären, aber die Felgen haben Augen. Das heißt, alle Ereignisse, die uns widerfahren, die in dieser Welt geschehen, stehen unter der Kenntnis und Führung eines alles Wissenden und alles Sehenden Gottes. Die Felgen haben Augen. Und sie sind furchterregend hoch. Gottes Planung ist tief und hoch und hat eine gewaltige Reichweite. Und dann wird noch von den Rädern gesagt, dass sie bei den Engeln sind, dass sie also mit den Engeln zusammen gehen und zusammen stehen. Die machen also nichts getrennt von, dann ist ja klar, wenn die Engel in Aktion sind, dann geschieht Gottes Plan und deswegen geschieht es immer parallel. Die sind gemeinsam in Bewegung und stehen auch zusammen still. Das wird in Vers 19 bis 21 gesagt. Und als Hesekiel sieht, dass die Engel sich bewegen und dass die Räder sich bewegen, dann schaut er nach oben und dann sieht er eine Himmelsfeste in Vers 22. Eine Himmelsfeste über den Häuptern der Gestalten, also dieser Cherubim, ausgebreitet. Und er sagt dann, die Himmelsfeste sah aus wie ein Kristall, unheimlich anzusehen. Also sie sieht herrlich aus, wie ein glänzender Kristall, aber gleichzeitig auch schrecklich. Wir haben in der Lesung in Offenbarung 4 gehört, da sagt Johannes, dieser Kristall sieht aus wie ein gläsernes Meer. Und das will uns sagen, wenn wir dunkle Wolken sehen und vielleicht auch in Dunkelheit uns befinden und uns fragen, Herr, siehst du mich noch? Hast du mich noch im Blick? Dann denken wir daran, was wir für eine dunkle Wolke halten, ist für Gott durchsichtig wie Kristall. Für ihn gibt es nichts, was ihn hindern könnte, in alle Tiefen hinabzuschauen. Er ist im Bilde über alles, was auf Erden geschieht. Psalm 33 sagt es mal so, von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Und das ist eben dadurch symbolisiert hier durch dieses gläserne Meer, durch dieses durchsichtige Kristall. Schrecklich, aber auch gleichzeitig herrlich, dass Gott alles sieht. Und dann hört Hesekiel etwas, er hört das Geräusch von Engelflügeln, lesen wir dann weiter. Also wenn ihr euch vorstellt, Bienen und andere Insekten, wenn die sich mit ihren Flügeln fortbewegen, dann entsteht ja auch ein Geräusch durch die Vibration ihrer Flügel. Und hier machen die Engel so ein Geräusch. Er hört ein Geräusch von Engelflügeln. Gottes Diener will das uns sagen, Gottes Diener und Gottes Dienst, die wollen uns wachrütteln. Wachrütteln, damit wir dann die Stimme dessen hören, der auf dem Thron sitzt. So wird es hier beschrieben im Bild. Wenn Gott seine Diener aussendet, um ihre Aufträge zu erfüllen und Gottes Dienst auf Erden geschieht, dann ist es wie große Wasser, wird hier beschrieben, oder wie das Wühlen oder Brausen des Meeres, wie das Geräusch eines Heerlagers, das Geräusch des Krieges. Es war wie die Stimme des Allmächtigen, denn Gott spricht durch seine Diener und seinen Dienst. Vielleicht können wir so sagen, die Geräusche, die wir hören, die Bewegungen, die wir eben auch akustisch wahrnehmen, was sich alles so tut in unserem Leben und in dieser Weltgeschichte, die sollen unsere Aufmerksamkeit wecken für den, der vom Himmel redet, der noch zu Hesekiel spricht in einer klaren, deutlichen Sprache. Der soll jetzt wachgerüttelt werden, dass Gott regiert und dass er mit seinen Dienern seinen Dienst auf Erden ausführt. Und dann kommen wir zum Höhepunkt dieser Vision. Das ist das dritte und letzte, was wir für heute sehen. Nach Gottes Dienern und Gottes Dienst sieht Hesekiel endlich Gottes Dienstherrn. den Chef, dem alle Engel dienen, haben wir auch schon gesungen, in Gottes gegenwärtig, dem Chef, dem alle Engel dienen, in dessen Auftrag aller Dienst geschieht, Gottes Dienstherr, so habe ich das genannt, damit es auch, dass man es sich auch gut merken kann. Alles, was Hesekiel bisher beobachtet hat und für uns festgehalten hat, ist wie ein Vorwort für das, was jetzt kommt. Hesekiel hört eine Stimme von der Himmelsfeste und er schaut nach oben und er sieht dann als erstes einen Thron. Und er sagt, dieser Thron, der sieht aus wie, auch wieder dieser Vergleich, wie ein blauer Saphirstein. So sieht dieser Thron aus in Vers 26. Es ist der Thron der Herrlichkeit, es ist der Gnadenthron Gottes, es ist der Richterthron, der Siegerthron Gottes, der Regierungsthron Gottes. Und auf diesem Thron sieht Hesekiel die Erscheinung eines Mannes. Und wisst ihr, das ist eine so gute Nachricht für uns Menschen. Wir haben nicht nur die Engel in Menschengestalt gesehen, also sie sind für die Menschen da und Gott drückt seine Liebe dazu aus, dass er Engel für uns schickt, für die Menschenkinder. Speziell für seine Kinder, sondern wir sehen hier auch noch, der auf dem Thron sitzt, erscheint wie ein Mann, er erscheint in Menschengestalt. Gott schämt sich nicht, in Menschengestalt zu erscheinen. Es heißt hier, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Hesekiel sieht hier den Menschensohn und er sieht ihn noch vor Daniel. Daniel ist ja dann so, weiß ich jetzt nicht genau, Daniel 7 zu datieren, so 550 bis 535, irgendwie so in dem Dreh. Und hier sind wir 595, als Hesekiel diese Vision erhält. Also er sieht den Menschensohn, den Daniel in Daniel 7 sieht, noch vor Daniel. Und wir könnten sagen, das ist doch was ganz Interessantes, dass Jesus in Menschengestalt schon erscheint, bevor er hier sich auf Erden niederlässt, um sein Erlösungswerk zu tun. Bevor er sich ganz in Menschengestalt kleidet, erscheint er schon im Alten Testament in Menschengestalt. Und obwohl er äußerlich wie ein Mensch aussieht, wird Hesekiel auch hier gleich deutlich gemacht, dass er in göttlicher Herrlichkeit ist. Es ist kein gewöhnlicher Mann. In Vers 27, es ist jetzt ein ganz schwieriger Vers auch zu übersetzen. Man kann das vielleicht so verstehen, von seinen Hüften aufwärts und abwärts sieht Hesekiel Feuer bei diesem Menschensohn. Und jetzt wird es noch ein bisschen unterschieden. Es wird gesagt, das Feuer unterhalb der Hüften war eher offen, aber hatte trotzdem Glanz rundherum. Und manche sagen jetzt, das ist symbolisiert die menschliche Natur Jesu, dieses geöffnete Feuer mit Glanz drumherum. Also so wie die Jünger, wie zum Beispiel der Apostel Johannes dann sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, so wie sie Jesu Herrlichkeit sahen. Und der Oberkörper, der zeigt die göttliche Natur Jesu. Nicht die menschliche, sondern die göttliche Natur. Und es wird hier so gesagt, es ist, diese Natur ist in glühendem Erz verborgen. Dieses Feuer ist irgendwie wie eingesperrt. Es ist noch geheimnisvoller, wie das Feuer, das unterhalb seiner Hüften zu sehen ist, das nach außen hin brennt. Es ist geheimnisvoll, aber was auf jeden Fall durch das Feuer symbolisiert wird, dieser Menschensohn ist der Richter. Er steht für Gottes Herrlichkeit und Feuer ist in der Bibel eben ein Bild für Gericht, wenn Gott mit Sünde zu tun hat. Ja, der Menschensohn ist der Richter aller, aber was sehen wir hier noch? Um den Thron sehen wir einen Regenbogen, Vers 28. Und der Regenbogen ist was? Ist das Zeichen der Gnade. Unser Richter ist auch unser Erbarmer. Der das Gericht schickt und geschickt hat über das Volk Israel und sie in die Gefangenschaft gebracht hat, geführt hat, verschleppen ließ, das ist auch der an seine Gnade denkt, an den Gnadenbund, den er mit Noah geschlossen hat, und zwar einen bedingungslosen Gnadenbund. Er hat nicht zu Noah gesagt, Leute, habt ihr gesehen, wohin euch eure Sünde führt? Wenn ihr jetzt dann euch zusammenreißt und eure Lektion gelernt habt, dann verspreche ich euch, dass nie mehr eine Sintflut über diese Erde kommt. Nein, Gott hat keine einzige Bedingung bei diesem Gnadenbund gestellt. Und wir verstehen das jetzt im Neuen Testament dann richtig, erst richtig, wenn wir erkennen, dass Jesus der Mittler von diesem Gnadenbund ist. Er hat alle Bedingungen erfüllt, damit keine Sintflut mehr über diese Erde hereinbricht. Er hat sich dazwischen gestellt, zwischen dieses Feuer, das aus Gott herauskommt, das alle Sünde verzehrt, und uns. Er hat sich dazwischen gestellt zwischen uns und die Urteile, die wir für unsere Sünde verdient hatten. Das ist am Kreuz von Golgatha geschehen. Der, der auf dem Thron sitzt, in seiner Göttlichkeit, mit diesem Feuer in seinem Körper, der sitzt da zu unserem Schutz, nicht zu unserer Zerstörung. Daran erinnert uns der Regenbogen. Und das heißt für die Situation von Hesekiel ganz konkret, der Zorn Gottes, den das Volk Israel schon gespürt hat und den es noch spüren wird, den sie noch spüren werden, der wird keine vollkommene Zerstörung anrichten. Gott wird mit seinem Volk nicht ganz ein Ende machen, denn Gottes Dienstherr, der Herr Jesus, sieht den Regenbogen und er erinnert sich an die Gnade, die er dem Noah einst versprochen hat und die er dereinst mit seinem Kreuz erfüllen wird und decken wird. Wir fragen zum Schluss, wie lautet denn das Fazit dieser Vision? Wir haben gesehen, die Diener Gottes, Gottes Diener, Gottes Dienst, symbolisiert durch diese gewaltigen Räder und den Dienstherrn Gottes, für den aller Dienst geschieht, in dessen Dienst alle Engel stehen. Wir fragen, wie lautet das Fazit dieser Vision? Hesekiel sagt so am Ende, so war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Das ist sein Fazit. Er sagt, in diesen Dienern Gottes, in dem Dienst Gottes, der auf Erden geschieht, in dem Dienstherrn Gottes, der auf dem Thron sitzt, sehe ich die Vollkommenheit meines Herrn. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und es ist interessant, er sagt nicht, das ist der Herr, denn Gott ist unsichtbar. Und er sagt auch nicht, das war die Herrlichkeit des Herrn, sondern wörtlich müsste man so übersetzen, das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Also zum Beispiel in der Schlachterübersetzung ist es, glaube ich, dann so wiedergegeben. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Also das ist nur ein Abbild, was Hesekiel gesehen hat, nicht die Sache selbst. Aber er hat eine Ahnung davon bekommen, wie vollkommen das Gott ist in seinem Dienst an den Menschenkindern durch den Dienst der Engel und eben alles verantwortet von Gottes Dienstherrn, von dem Menschensohn, von dem Herrn Jesus auf dem Thron. Und Hesekiel reagiert so darauf, dass es hier heißt am Ende, und als ich sie gesehen hatte, nämlich die Herrlichkeit Gottes, fiel ich auf mein Angesicht. Er spürt diesen unendlichen Abstand zwischen sich und Gott. Und er erschreckt vor Gott in einer heiligen Furcht. Und nochmal, wozu hat Gott ihm das gezeigt? Er hat es ihm gezeigt, um ihn darauf vorzubereiten, was er hören sollte. Und sich dann mutig in diesen Dienst zu stellen, den Gott ihm gibt, als Prophet hinzugehen und einzustehen für die Wahrheit Gottes. Er hat ihm durch die Herrlichkeit, durch die Vollkommenheit Gottes klar gemacht, du kannst mutig für mich hinstehen, ich trage dich durch, ich bin die Kraft, die hinter dir steht und in deinem Dienst. Du wirst viel Widerstand erleben, aber denk daran, wer hinter dir steht, ich mit meiner Herrlichkeit, mit meinen Dienern, mit dem Plan, den ich auf Erden umsetze und mit dem Dienstherrn, der auf dem Thron sitzt und der alles unter seiner Kontrolle hat. Und jetzt hör du genau hin. Und das wäre dann Kapitel 2, so geht es dann weiter. Hesekiel wurde durch die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn darauf vorbereitet, jetzt hinzuhören. Und so soll es auch bei uns sein. Wir haben jetzt dieses Kapitel 1 ein bisschen im Schnelldurchlauf, wobei schnell war es jetzt allerdings nicht, miteinander studiert, in der Absicht, damit wir uns jeden Tag dem ergeben, der von seinem himmlischen Thron mit uns redet, der uns sein Wort hinhält, und wir sollen immer daran denken, so wie Hesekiel es später dann sieht, in der Schriftrolle, das Wort, das kommt von dem, der auf dem Thron sitzt, und der möchte mit uns reden, und der möchte unsere ganze Aufmerksamkeit, und das tut er dadurch, dass er uns seine Herrlichkeit zeigt. Wir sollen auf sein Wort hören, dass er uns jeden Tag in seinem Wort darreicht, und wir sollen dann seine Aufträge annehmen, so wie Gottes Diener, Gottes Dienst für Gottes Dienstherrn zuverlässig ausführen. Amen.